Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie wieder da sind und mit uns auf Gottes Wort hören. Begrüßen Sie mit dem Wochenspruch zu dem heutigen Sonntag Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ja, singet dem Herrn ein neues Lied. Das steht auch, ist aus dem Wochenpsalm entnommen, dem Psalm 98, und wir beten jetzt miteinander einige Verse daraus. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause, und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und genau genommen ist damit nicht ein frisch und neu komponiertes Lied unbedingt gemeint, sondern neu, weil wir neuen Grund haben, Gott zu loben. Neu, weil er sein Heil geschafft hat in unserem Leben, weil er uns heil werden lassen hat durch seine Gnade am inwendigen Menschen, weil er uns gerettet hat. Und das kann man natürlich auch mit einem alten Lied. Und deswegen singen wir jetzt noch ein wunderschönes Lied aus dem Liederbuch, die Nummer 57.
Oh, Wir wollen beten. Danke, lieber Vater, dass wir immer Grund haben, dich zu loben. Danke, dass du uns heute auch ganz besonders daran erinnerst. Du weißt uns auch, wie oft uns nicht nach Loben ist. Danke, dass du uns immer wieder zurechtschieben kannst und den Blick auf dich lenken kannst, auch jetzt in dieser Stunde. Segne uns bitte miteinander durch dich. Amen. Ich bin Schwester Anneliese Raaf, bin ein bisschen importiert, ich bin nicht immer hier, ich komme aus Filderstadt. Normalerweise bin ich dort und ich bin auch ein bisschen verspielt manchmal. Ich liebe Buchstaben und habe Ihnen heute einen ganz großen mitgebracht. Ich hoffe, Sie können es alle sehen. Ein großes W. Diesen fast letzten Buchstaben im Alphabet habe ich besonders lieb gewonnen seit einiger Zeit. Aber nicht nur wegen Weihnachten oder Wünschen oder Wachsen oder sonst was, sondern wir haben uns in der letzten Zeit bei uns in der Gemeinde viel mit Farben in der Bibel beschäftigt. Da war klar, rot, blau, weiß, gelb, grün, das sind die wichtigsten Farben, die beim Lesen des Wortes Gottes eine tiefe Bedeutung bekommen. Jetzt sind wir bei der Mischfarbe Ocker angelangt, ziemlich öde und stumpfe Farbe. Und ich dachte, oh weh, das gibt nichts Gescheites. Aber auf diesem Hintergrund solcher Ocker- oder sandfarbenen Töne, da kommen andere Farben und Objekte besonders gut zum Leuchten. Und ich habe meinem W heute einen Namen gegeben, nämlich W wie Wüste. Da gibt es Sandwüsten, Felswüsten, Geröllwüsten, Steppen, Salzwüsten, Eiswüsten. Es gibt sogar blühende Wüsten. Und die größte Wüste der Welt, die Antarktis, hat eine Fläche von circa 154 Millionen Quadratkilometern. Island zum Beispiel ist das größte Wüstengebiet Europas und besteht zu einem Drittel aus Wüste. Manchmal gleicht, vielleicht auch oft, gleicht auch der Untergrund, auf dem sich unser Leben, unser Alltag vollzieht, einer Wüste. Wüsten sind Gebiete auf der Erde, in denen es sehr trocken ist und kaum Regen fällt. Darum herrscht starker Wassermangel und fast keine Vegetation. Einfach echt öde. Und es kann eben sehr heiß oder sehr kalt werden. Also gerade fand ich es gestern auch fast wüstenmäßig. Morgens hat man die Winterstiefel gebraucht und nachmittags liefen die Teenies im Trägerless-T-Shirt rum. In der Wüste kann es morgens bis tagsüber bis 50, 60 Grad geben und nachts oft minus 20 Grad. Die Wüste ist ein verlassener Ort. Da lauern Gefahren, wilde Tiere, Räuber. Und auch gilt sie als Wohnstätte für Dämonen. Einfach lebensfeindlich. Und wen man loshaben wollte, den schickte man in die Wüste. Momentan liegen Pilgerreisen im Trend. Ich habe Freunde, die haben jetzt gerade den Jakobsweg gemacht, ein Ehepaar. Ein halbes Jahr lang, da legt man zu Fuß ziemlich viele Kilometer zurück, nicht nur 200. Und oft in glühender Hitze, dazu mit 10 Kilogramm Reisegepäck auf dem Rücken. Beschwerlich, aber die Augen, Der Wanderer, die diesen Weg unternehmen, die strahlen ganz oft, vor allem bei der Rückkehr. Ein überschaubarer Fußmarsch mit vielleicht freundlich Gleichgesinnten und am Abend wartet ein Pilgerquartier, je nach Geldbeutel, auch ein komfortables Hotel. Die Sache ist zeitlich überschaubar, man weiß genau, was das Ziel ist. Irgendwann ist man auch dort und das Ende der Pilgerreise wird gefeiert. Das war vielleicht ein Fest und ich durfte mitfeiern. Die ganze Zeit auch schon über den Status am Handy, aber dann am Schluss auch. Sehr interessant alles. Aber Wüstenwanderungen sind nochmal etwas ganz anderes. Eine Gruppe messianischer Juden machte sich zu einer dreitägigen Wüstenwanderung in den Negev auf. Im Klassenzimmer Wüste untersuchten sie die Wanderungen des Erzvaters Abraham und anderer. Eine große Herausforderung. Der junge israelische Reiseführer fasste zu Anfang alles sehr treffend in Worte. Er sagte: Ihr werdet sehen, die Wüste entblößt den Menschen, wie beim Schälen einer Zwiebel die Haut abgezogen wird. Ich finde, ein sehr anschaulicher Vergleich. Man könnte sagen, in der Wüste kommt raus, was drin ist, oder da wird das Innenleben sichtbar, unter der Schale, unter der Fassade. Ich selber war noch nie in der Wüste, jedenfalls nicht in der geografischen. Aus meinem Leben kenne ich aber Wüstenzeiten sehr wohl, Sie sicher auch. Wüstenzeiten sind Wüstezeiten. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht über diese Ws, die da immer vorkommen. Wüstezeiten. Manchmal gleicht unser Leben vielen Leiden, Arbeitslosigkeit, Misserfolg, vielleicht Abneigung, die ich erleben muss, finanzielle Probleme bis hin zur Insolvenz. Auch die Corona-Krise war so eine Wüste. Ehekrisen, Partnerverlust, Existenzangst, Schwierigkeiten im Miteinander, Unlauterkeit, Betrug, Mobbing, Einsamkeit, Unversöhnlichkeit, Zank und Streit, plötzlicher Todesfall, schwere Diagnosen, Krankheit, vielleicht auch unerträgliche Schmerzen, auch seelischer Art, und dann zu merken, dass keine Therapie hilft, Schicksalsschläge, keine Perspektive mehr, erdrückende, endlose Weite, Leid in jeder Form, Leiden vielleicht auch unter den Folgen von unvergebener Schuld. Man kann diese Liste endlos fortsetzen und Sie hätten da sicher viele Punkte noch zu ergänzen. Man könnte auch sagen, die Wüste ist das große W. Manchmal scheint alles zusammenzukommen wie bei einer Verschwörung. Während eine Wüste mit ihrer romantischen Schönheit und der beeindruckenden Stille Touristen oft sehr begeistern kann, ist sie in Wirklichkeit aber lebensfeindlich. Die Hitze in der Wüste scheint jedes Leben zu ersticken. Eine einzige Durststrecke. Und da brennen Fragen so heiß wie die Sonne am Himmel. Warum bin ich hier? Warum lässt Gott es zu? Warum lebe ich noch? In welche Richtung führt das alles? Was tun? Keine Lösung in Sicht. Keine Ansagen von Gott. Schweigen. Wie fühlt man sich da? Alleingelassen. verlassen vielleicht von Gott und Menschen, nie dagewesene Verzweiflung. Wüste in mir kann auch ein ausgetrocknetes Gebetsleben sein. Bin müde und schwer, alles wird mir zur Last. Beten geht nicht mehr. Das Leben vor mir ist wie ein Berg und Jesus scheint weit weg von mir zu sein. Nie wieder, denke ich, werde ich mich freuen können. Nie wieder wird es, wie es war. Mein Leben eine einzige Katastrophe. In Wüstenzeiten, da wird es ernst. Da geht es nicht mehr um unwichtige Nebensächlichkeiten, sondern um das Überleben, um die existenziellen Grundfragen im Leben oder Alltag. Eine Wüste lässt sich auch nicht einfach beenden. Nein, man muss da durch, man muss sie durchqueren mit allem, was dazugehört, um sie zu verlassen. Eine Wüste, so schrecklich sie ist, kann aber auch anderes entpuppen. Ich kann heute mit Ihnen leider nicht ins Detail gehen. Das erleben Sie dann vielleicht heute Abend bei der Atempause. Aber ich möchte eigentlich nur eines heute. Ich möchte Sie motivieren, in der Bibel zu forschen und dort auf Wüstentour zu gehen. Machen Sie sich mal die Mühe und schlagen Sie alle Texte, die Verse auf, in denen diese schreckliche Wüste eine Rolle spielt. Am liebsten würde ich jetzt nichts anderes gerne machen, als Ihnen nur diese Bibelstellen vorlesen. Und wir alle wären kuriert. Da bräuchte ich nichts mehr dazu zu sagen. Das wäre Bibelstunde genug und Ermutigung und Kraftfutter genug. Nur ein paar kleine Beispiele. Denken Sie mal an die verirrte Hagar in der Wüste. Letztes Jahr hatten wir genügend Gelegenheit dazu. Gott begegnet ihr. Oder die Wüste ist nur ein Durchgangsort zwischen Ägypten und Kanaan, ein Zufluchtsort. Der Sündenbock wird in die Wüste geschickt. Elia sucht Zuflucht in der Wüste unter dem Ginsterstrauch, verzweifelt, voller Depressionen. Ich will nicht mehr. Da begegnet ihm Gott. David in der Wüste. Ein Zufluchtsort, wahrscheinlich weil da keiner freiwillig hingeht. Irgendwo auch Schutz. Touren Sie mal so richtig durch die Bibel. Im Neuen Testament geht's weiter. Jesus wurde in der Wüste versucht und er zieht sich auch immer wieder in die Wüste zurück. Ein einsamer Ort in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Und wenn wir Wüste hören, dann fällt uns alle sicher gleich zuerst die Wüstenwanderung des Volkes Israel ein. Ich glaube, Sie alle kennen diese lange Mose-Geschichte. Auf der Landkarte sehen wir das, was die Kinder in der Schule bei mir immer zuerst entdeckt haben. Also man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, aber das Dunkelrote ist die Tour, die von Gott geführt wurde. Und oben habe ich mal in grün versucht, eine direktere Strecke einzuzeichnen. Also, das würde sich schon lohnen. Und die Kinder, die haben die direkte Strecke selber herausgefunden und haben gesagt, warum denn dieser riesige Umweg, dieses Zickzack immer wieder umherirren? Gute Frage. Warum führt Gott nicht den direkten Weg ans Ziel? Gott hat auch uns herausgelöst aus dem alten Leben. Durch Jesus sind wir erlöst und dürfen einer wunderbaren Zukunft entgegenschauen. Aber die Zeit dazwischen, für manchen ein mühsames Wandern in der heißen Lebenswüste des Lebens, des Alltags, das Gott jedem von uns in ganz anderer Form zumutet. 40 Jahre benötigte das Volk Israel für eine Strecke mit circa 400 Kilometer Luftlinie. Das könnte man nach Aussage erfahrener Wanderer locker in 2 Wochen schaffen. Gemütlich. So scheint es auch in unserem Leben zu sein. Riesenumwege. Und gleicht unser Leben nicht auch einem solchen Zickzack-Kurs, der für uns sinnlos scheint? Da möchte ich ganz kurz einen kleinen Mutmacher einschieben. Ich habe das Dreieck jetzt mal anders gezeichnet. Gerhard Schnitter, der viele Lieder gedichtet hat und lange Jahre auch unseren Jugendchor leitete, der sagt in einem Lied, der kürzeste Weg zu dem anderen hin ist der auf dem Umweg über ihn. Wenn ich den anderen zuerst Gott bringe im Gebet, bevor ich ihm direkt begegne, ist das immer ein Umweg. Manchmal auch zeitlich, aber es ist immer der kürzeste Weg. Ein befreundetes Ehepaar, Arztehepaar, die mich mal besucht haben, die führen eine gute Ehe. Sie haben mir gesagt, weißt, wir zwei wären längst nimmer miteinander, beieinander, wenn wir nicht immer diesen Umweg über Gott wandern würden. Jeden Tag aufs Neue. Und so sind sie glücklich. Jetzt kommt das zweite Weh von meiner Wüstentour. Wüstenzeit sind auch Wunderzeiten. Man stelle sich vor, Mose und das Volk Israel weit entfernt unterwegs, hinter sich qualvolle Zeiten in Ägypten, als Sklaven ausgebeutet und drangsaliert, was für ein Elend. Dann griff Gott ein, frei sollten sie sein, auf ins gelobte Land, das Gott ihnen versprochen hat. Der Weg dorthin war mühselig, mit unbekanntem Ziel. Kein Pilgerquartier, sondern Camping unter freiem Himmel. Kein Buffet im Hotel, sondern quälender Hunger, dürftige Verhältnisse. Was für ein Jammer, da wurde gemurrt, gezankt, gestritten, verglichen. Da griff der Neid um sich, Eifersucht, Verzweiflung, Meuterei. Es wurde geboren, es wurde gestorben. Da gab es Schmerzen und Leid, Schreie der Verzweiflung und stumme Schreie, die vielleicht keiner hörte, der Verlassenheit und Vergessenheit, Selbstmitleid. Und wie lange das alles noch? Ich kann nicht mehr. Über 40 Jahre. Mose hatte guten Kontakt zu seinem Gott. Die Bibel lässt wissen, ein Wunder reiht sich ans andere. Schon beim Pharao, dann der Weg durch das Schilfmeer, Wasser quillt aus dem Felsen, an jedem Morgen taufrische Nahrung und sogar Oasen tun sich auf. Es zeigt sich, das wüste Land ist auch der Boden, auf dem Gott viele, viele Wunder geschehen lässt. Da strömte Wasser aus dem Felsen und vieles mehr. Da gab es Manna und Wachteln. Manna und Wachteln. Mose erschien Gott von Angesicht zu Angesicht. Er war mit Gott auf Du. Die 10 Gebote sind auch eine Wüstengeschichte, keine wüste Geschichte. Noch viele Wundergeschichten könnten wir zusammensammeln. Und auch Nehemia nimmt Bezug auf das Elend in Ägypten. Er lenkt den Blick auf die großen Wunder Gottes in der Verzweiflung. Doch in der Wüste gibt es leider auch andere Töne, Meutern und Murren. Und aus der Sklaverei früher wurde plötzlich eine rosige Zeit, die Vergangenheit verklärt. Je trister die Gegenwart, desto goldener erscheint uns oft die Vergangenheit. Manchmal bin auch ich versucht, so zu denken, Sie vielleicht auch. Früher, da war alles besser, da waren die Kirchen voller, die Leute höflicher, da gab es noch das und jenes. Man könnte das endlos ergänzen. Aber Dr. Christoph Morgner schrieb einmal, Gott wärmt den Israeliten in der Wüste und auch uns nicht das auf, was früher einmal war, sondern er gibt uns heute frisch und lebendig das, was wir im Moment brauchen. Auch heute ist Gottes Zeit und schließlich ist Gott Schöpfer. Er macht immer Neues, anders, aber neu. Und bei Mose und dem Volk Gottes war dies Manna Wüstenbrot, ganz neu. Und viele anderen Wunder. Und Sie merken, wir können mit diesem Buchstaben W ziemlich viel weiterspielen. Da gab es Wüstendelikatessen und Wachteln. Da gab es das Manna. Da gab es das Wasser bei Massa und Meriba. Oder das bittere Wasser aus dem Felsen Mara. In 2. Mose 34, Vers 10, da lesen wir etwas sehr Ermutigendes, was Gott selber in der Wüste spricht. Wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Also, ich liebe Stabreime. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Stabreim ist. Das weiß ich ausnahmsweise noch von der Schule. Die sinntragenden Wörter, die beginnen immer mit demselben Buchstaben. So kann man sich manches besser einprägen. Sie kennen ja auch den Spruch, Milch macht müde, Männer munter, ist auch ein Stabreim. Und so können wir, wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Das können wir uns sehr gut merken. Das ist eine Verheißung Gottes für die Wüste, für Wüstenzeiten. Was soll man dazu noch sagen? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er gibt uns immer wieder Grund zum Loben. Er sagt, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. Und an nichts hast du Mangel gehabt. Jetzt machen wir eine kleine Lobunterbrechung mit dem Lied Nummer 395 und singen da die Verse 1 bis 5.
Ewig, ewig, mehr.
das macht echt Mut. Gott sagt, und jetzt kommen wir zu den Wanderzeiten. Der Weg, den ihr jetzt geht, ist nicht euer Privatunternehmen. Er ist meine Sache. Es mag euch beschwerlich sein in der großen Wüste, aber ihr geht nicht alleine. Ich führe euch zum Ziel, garantiert. Stillstand ist nicht angesagt. Dieses Versprechen Gottes hat manchmal damals auch nur wenige beeindruckt. Die meisten sahen vor allem den langen Fußmarsch, die Umstände, die unsichere Zukunft und nichts als Wüste und unbegreifliche Schicksalsschläge. Aber die Wolkensäule, schon wieder weh, merken Sie, die leitet sie bei Tag und Nacht, zeigt sie den Weg. Wüstenzeiten sind auch Wartezeiten. Wir halten das Warten auf diesen harten, steinigen Weg oft schier nicht aus. Ein französischer Schriftsteller, den wir vom Kleinen Prinzen kennen, Saint-Exupéry, sagte: Warum zwingst du mich, Herr, diese Wüste zu durchqueren? Ich quäle mich inmitten der Dornen. Nur eines Zeichens aber bedarf es von dir, dass diese Wüste sich wandelt, dass der blonde Sand und der Horizont und der große stille Wind nichts Fremdes mehr sind, nichts Zufälliges, sondern ein weites Reich, durch das hindurch ich dich erkenne. Ich würde Ihnen da jetzt am liebsten nochmal einen ganz genialen Stabreim sagen, aber der ist vielleicht zu schwierig. Die Wüste des Warten könnte man vergleichen mit dem leeren Raum in Kunst und Architektur, auf dem das eigentliche Motiv stark zum Tragen kommen kann. Sozusagen die Pausen in der Musik oder die Fermaten. Wie lange wir aushalten wollen, das ist uns überlassen. Aber es lohnt sich. Ich war mal in England, in London, in einer ganz bekannten Konzerthalle bei einem Konzert. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich hatte einen schrecklichen Reizhusten manchmal zwischendurch, deshalb ist mir das geblieben. Das meiste aus dem Konzert bestand aus Pausen. Es war Monumentalmusik und die Töne, die da kamen, die waren so selten und weittragend. So besser? So besser? Gut. Dass mir das geblieben ist. Ein weiteres Weh. Wüstenzeiten sind Wendezeiten, Prüfungszeiten. Wüstenzeiten sind notwendige Zeiten. Das jetzt im Einzelnen zu verfolgen, das wäre eine neue Bibelstunde oder eine Hausaufgabe für Sie. Aber die Bibel sagt, der Ort, der voller Mangel ist, an dem hast du nie Mangel gelitten. Wüstenzeiten können zu Festzeiten werden, zu Hochzeiten des Glaubens. Und in der Wüste erlebt man das Wunder des Wüstenbrotes. In der Wüste erhielt Mose seine Berufung. Er, der Mörder, musste fliehen und landete in der Wüste Midian. Von jetzt auf gleich betrat der, der vom Hofe des Pharaos kam, dürres Land. Und Gott sagte: Heiliges Land, wo Gott spricht, ist heiliges Land. In der Wüste gab es noch viele Begegnungen mit Gott, die sehr wegweisend, reinigend und verändert wirkten und Wachstum bewirkten. Roy Heschen sagte einmal: Erweckung gleicht nicht einem grünen Tal, das noch grüner wird, sondern einem Tal voll dürrer Gebeine, die wieder lebendig gemacht werden. Und damit sind wir schon bei den Wachstumszeiten, bei dem nächsten W. Reifezeiten könnte man auch sagen. Sie wurden zu Zeiten tiefster und engster Gemeinschaft mit Gott. Während des Wüstenzuges handelten und lebten die Israeliten zum ersten Mal in ihrer Geschichte als geschlossenes und selbstständiges Volk, dazu in einem Land, das von Natur aus nicht die Möglichkeit bot, eine so große Menschenmenge zu ernähren. Ein kleiner Hinweis, die Speisung der 5000, in Wirklichkeit waren es ja viel mehrere lebendige Leiber, die versorgt werden mussten, geschah in der Wüste. Die Westküste am See Genezareth besteht aus einem ziemlich langen, schmalen Wüstenstreifen. Die Wüstenzeit waren die Lehr- und Wanderjahre des Volkes, die Reifezeit. Das Volk Israel sollte sich daran gewöhnen, in voller Abhängigkeit von Gott, im Hören auf seine Weisungen und in den Ordnungen des Herrn zu leben. Bevor es das Land Kanaan als Besitz erhielt, wo dann alle Lebensbedürfnisse in reicher Fülle vorhanden waren, genau. Und es gibt auch in der Bibel die Verheißung, die Wüste wird blühen. Die kann sogar schön sein. Hat mir jetzt jemand bestätigt, der schon in der Wüste war. Aber er war sicher keine 40 Jahre dort. Und noch ein wunderschönes Weh aus der Wüste, die Wolke der Herrlichkeit. Gott zeigt seinem Volk, ich lasse dich nie allein. Ich zeig dir den Weg, nicht im Voraus. Darum sei wach und hörbereit. Schau auf mich, schau nach oben. Ich mache in der Wüste einen Weg, Wasserströme durch die Einöde. In Psalm 65, Vers 8 lesen wir, machet Bahn dem, der durch die Wüste fährt, freut euch vor ihm. Und jemand sagte, die Gewissheit, von Gott auch in der Wüste geführt zu sein, hat mich in dieser schweren oder schwierigen Zeit getragen. Wir kriegen heute kein Manna und auch nicht immer Wachteln vom Himmel oder Wolken, aber vielleicht war es eine Predigt, eine gute oder Menschen oder ein interessanter Umstand oder irgendetwas, was Gott uns schickt. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Wüstenzeiten könnte man auch Würdezeiten nennen. Oder Würdigungszeiten. Wenn Gott uns nämlich Wüstenzeiten zumutet, dann würdigt er uns. Mit anderen Worten, wir könnten auch sagen, wir sind von Gott geadelt, die Wüste zu durchqueren. Und darin dürfen wir würdig wandeln, wie es unserer Berufung gemäß ist. So steht es im 1. Thessalonicher Brief. Kapitel 2, Vers 12. Wenn man Kinder nach 4 Jahren Grundschule fragt, was wisst ihr noch aus dem Religionsunterricht, dann kommt ziemlich sicher immer zuerst Mose. Er war für sie ein Held. Er war für sie einer, der mit Gott lebte und der aber auch viele Versuchungen erlebte, aber auch Bewahrungen und Bewährungen und aber Gott in Potenz auch erlebte. Sie lieben die Mose-Geschichten. Und dann auch diese ganzen Wüstenerfahrungen. Diese sind nämlich wirklich sozusagen ein Elementarwissen und wir könnten sagen, bis in unsere heutige Gesellschaft. Ich will den Bogen noch etwas weiter spannen. Die 10 Gebote, wo wurden sie empfangen? in der Wüste, am Sinai. Diese Gebote, die für ein Volk wichtig sind, die aus der Begegnung Moses mit Gott hervorgingen, sind bis heute Grundlage unserer Rechtsprechung, Boden unserer Gesetzgebung. Heute, noch viele, viele, viele tausend Jahre später. Und jetzt kommt eigentlich mein schönster Punkt und der allerwichtigste und der allerschönste, aber den muss ich Ihnen leider vorenthalten. Es tut mir echt leid, die Zeit lässt es nicht zu. In der Wüste hat Gott nämlich seinen Wohnsitz aufgeschlagen. Da wurde das Heiligtum, die Stiftshütte aufgebaut, immer neu. Aufbauen, abbauen, also schon das war ja eine Aktion, unglaublich. Auf sandigem Grund. Also wenn an der Nordsee, wenn man da vom Strand kommt, dann ist es ziemlich lästig, immer alle paar Stunden seinen Boden fegen zu müssen, weil immer irgendwo Sand ist. Sandboden ist auch manchmal sehr beweglich, aber er ist auch gesund. Das Heiligtum stand auf sandigem Grund und das ist der Höhepunkt. Mit Gott auf Du in engster, vertrautester Gemeinschaft. Mose erschien Gott von Angesicht zu Angesicht und in der Wüste darf man es fast auch erleben, Gott nahe zu sein, vis-à-vis. Das ist mein Glück. Das kann und soll in der Wüste passieren. Das war damals so und darf auch heute so sein. Ich habe jetzt nochmal alle die Ws mal zusammengefasst. W wie Wüstezeiten, Wunderzeiten, Wanderzeiten, Wartezeiten, Wendezeiten, Wachstumszeiten, Würdezeiten, Wolke der Herrlichkeit, Wohnsitz Gottes. Also wenn man das so liest, dann denkt man, so schlimm ist es eigentlich gar nicht in der Wüste. Vor allem, wenn man wieder draußen ist, gell? Das große W, nehme ich es mal hoch, dieses große W soll Sie oder uns immer wieder daran erinnern, was Gott mit uns in der Wüste vorhat. Er offenbart sich ganz und zeigt uns seine Nähe. Und die Wüste ist nicht das endgültige Ziel für Gottes für mein Leben. Aber sie kann zu einem Ort einmaliger Gotteserfahrung werden. Sie kann uns Gottes Gegenwart und Fürsorge erfahren lassen. Oder zu einer Zeit der Berufung werden. Und angeblich hat Mose in der Wüste auch eine enorme Charakterveränderung bewirkt. Die Wüste ist Ort der Versuchung, aber auch der Bewährung. Und sie ist eine Vorbereitungszeit. Sie birgt das Potenzial des Neuanfangs in sich. Prioritäten werden zurechtgerückt, Sünde erkannt und in Ordnung gebracht, Ballast abgeworfen. Gott kann die Freiheit schenken für einen ganz neuen Anfang. Die Wüste ist Ort der Versuchung, aber auch Ort der Bewahrung, Ort der Not, aber auch Hilfe, Ort des Schweigens, aber auch Hörens auf Gott. Die Wüste ist ein Ort des Segens. Die Wüste ist eigentlich, ich traue mich das fast nicht auszusprechen, Segen. Die Wüste, ja, ist auch ein Ort, an den sich Menschen bewusst zurückziehen. Jetzt dreht sich das Pendel plötzlich. Jetzt hat man erkannt, sie ist ein Segen. Und ich kenne viele Christen, die bauen in ihrem Leben immer wieder stille Tage ein, Einkehrwochen, Enden oder Wochen im Kloster, bei sparsamer Suppe und Schweigen mit den Mönchen. Man kann auch solche Raus- oder Auszeitseminare oder Wochen, egal wo, in Anspruch nehmen, Zeiten der Stille. Eigentlich sind es auch Wüstenzeiten. Die Wüste ist der Ort, an dem sich Menschen bewusst zurückziehen, um Abstand zu gewinnen vom alltäglichen Leben und sich ganz auf Gott auszurichten. Siehe Jesus, siehe Johannes der Täufer. Und dazu hat Ulrich Schäffer einen sehr kostbaren Text verfasst. Die Wüste ist heiliger Boden. Er erinnert uns, begreife, dass du gerade durch deine Not auf dem Boden stehst, der heilig ist. Ziehe deine Schuhe aus und würdige die Wüste deines Lebens. Sie hat dir etwas zu sagen. Deine Fähigkeit zu warten, zu trauern und zu leiden, macht dich menschlich. Durch die Erfahrung der Wüste wirst du die Tiefe des Lebens besser verstehen. Die Wüste in dir ist heiliger Grund, vielleicht sicher Wohnsitz Gottes. Und darum müssten wir uns eigentlich alle bei Gott bedanken, dass er uns die Wüste zugemutet hat. Übrigens, man kann es auch anders machen. Man kann aus dem Weh Wut machen, man kann aber auch Mut machen. Und man kann Danke sagen. Auch die Wüste wird blühen. Ein wenig Wüste müsste es in jedem Leben geben. Ich habe den Satz nur ganz dünn geschrieben, weil ich mir fast nicht getraut habe, ihn aufzuschreiben. Aber jetzt haben wir noch kurz Zeit, dann kann ich Ihnen dazu noch etwas vorlesen. Ein wenig Wüste, wo es keinen stört, wenn wir so sind, wie wir sind. Ein wenig Wüste, wo wir uns besinnen können, was echte Werte in unserem Leben sind und wohin wir wollen. Ein wenig Wüste, um Hunger und Durst zu erfahren, damit unsere Sehnsucht nach dem wahren Leben nicht stirbt. Ein wenig Wüste, in der wir uns Gott aussetzen, ohne uns zu verschanzen. Ein wenig Wüste, wo wir in der Abwesenheit des Lärms das Hören wieder lernen. Ein wenig Wüste, wo die verschütteten Quellen in uns wieder freigelegt werden. Ein wenig Wüste, um Mensch zu bleiben, um seiner Zerbrechlichkeit bewusst und der unendlichen Größe Gottes gewiss zu werden. Ein wenig Wüste, um dem unfassbaren, unverfügbaren und unendlich liebenden Gott näher zu kommen. Und dann kann mein Gebet sein, Herr, mein Gott, du wartest auf mich in der Wüste. Und dann können auch solche Auszeitstunden, Tagen, Wochen zu echten Sternstunden mit unserem Herrn, mit Jesus werden. Und wie so ein Wüstenglaube konkret aussieht, das erleben Sie dann vielleicht heute Abend. Jetzt wollen wir miteinander noch beten. Danke, lieber Vater, dass du immer einen guten Weg für uns vorhast, egal wie er aussieht. Und dass wir uns an dich halten dürfen, an deine Zeichen, an deine Versprechen, an dein Führen, auch dann, wo alles trocken und dürre und schrecklich erscheint. Danke, dass du da bist, in der Wüste, ein wunderbarer Gott. Danke, dass die Wüste der Boden ist, auf dem du zu uns sprechen kannst, auf dem du uns ganz nahe sein wirst. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied Nummer 371. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Das gilt auch in der Wüste. ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, dann wünsche ich Ihnen jetzt allen einen ganz schönen Kantatensonntag, wo Sie viel singen können, vielleicht auch über die Wüste. Und ja, ich wünsche Ihnen in diesem Sinn Segen, dass Ihnen auch die Wüste zum Segen werden kann, weil Gott da ist. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.